It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brell und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge.
Jawohl, läuft. Kamera läuft, Ton ab und so weiter. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview More Than Money mit einem besonderen Gast, zugeschaltet sozusagen. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das dem Geld nicht so zugewandt ist, wie man es vielleicht auf den ersten Blick meint. Aber wir steigen mal konkret ein. Ich möchte jemanden begrüßen, der sich mit einer Thematik beschäftigt, die aus seiner Berufsgruppe tatsächlich eigentlich nicht zugewendet ist. Aber die finde ich total spannend und diese Kombination ist faszinierend. Und ich muss auf mein Blatt gucken, damit ich alles wiedergebe, was er so alles ist. Er ist Doktor der Inneren Medizin. Da haben wir es schon benannt. Und das Thema, worüber wir heute sprechen, ist Humor. Und ein Humorexperte, der sich auch als Humorbotschafter sieht, so wie ich das gelesen habe, der mit einer ganz besonderen Form unterwegs ist, die ich heute kennenlernen möchte, beziehungsweise darüber berichten möchte mit ihm gemeinsam, sagt mir, da können wir da draußen eine ganze Menge mehr bewirken und vor allem, deswegen sitzen wir heute zusammen, in uns selber eine ganze Menge bewirken, um mehr Humor, um mehr Spaß und Freude am Leben und am Ganzen mit auf den Weg zu geben und ein besseres Leben zu führen. Er ist auch noch, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, neben vielen anderen Dingen, die er gleich noch erzählen kann, Staatsmeister der Zauberkunst aus Österreich. Meine Güte. Ich begrüße Roman aus Österreich. Hallo.
Hallo, servus, grüß dich.
Habe ich das alles so richtig wiedergegeben? Ich habe mir ein paar Dinge notieren dürfen.
Nach solchen wunderschönen Anmoderationen kann man nur eines scheitern. Aber der definiert sich ja gerne über Titeln, Kommerzialrat und Regierungsrat und Ebenentitel. Es ist wirklich lustig, weil da kann man sich auch sehr lustig darüber machen. Also es war perfekt, was du gesagt hast und es wäre auch ohne gegangen. Ich freue mich, dass ich mit dir die nächsten 7-8 Stunden verbringen darf.
Genau.
Ich hoffe, wir eine Stunde kommen, aber ich bin bereit.
Einverstanden. Ja, wie hängt das Thema, steigen wir direkt mal da ein, wie hängt das Thema für dich zusammen, ein Doktor und ein Humorist zu sein? Das hängt nicht zwingend zusammen. Ich kenne einen Zahnarzt, der mal als Comedian unterwegs war, vielleicht kennst du den, Günther Willumeit. Wie ist das bei dir entstanden?
Also ich muss sagen, es ist gar nicht so selten, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Humor und Medizin beschäftigt, dass da Kollegen, Kolleginnen zumindest den Humor nutzen. Es gibt natürlich einen sehr, sehr bekannten Vertreter, den geschätzten Kollegen Eckhard von Hirschhausen, der auch eine ähnliche Vita hat wie ich. Das war in der Kindermedizin groß geworden. Ich bin bei den Eltern, bei den Internisten, mehr oder weniger habe ich meine medizinische Ausbildung genossen bekommen, weil das auch bewusst. Wie du schon erwähnt hast, wir haben beide unser Studium ein bisschen mit der Zauberkunst verdient. Und Eckhart hat da sicherlich einmal einen sehr tollen Weg eingeschlagen, die Medizin mit Humor zu kombinieren. Und ich habe das auch gemacht, ein paar Jahre früher noch, als Eckhart, und ich habe ein paar Jahre älter bin. Gerade das Thema Kindklaus zum Beispiel, vielleicht kommen wir zu dem später noch, war für mich eine Wendung in meinem Leben, weil ich glaube, wenn Mediziner, die gerade mit Menschen sehr intensiv zu tun haben, sei es, dass Patienten kommen mit Problemen, mit Schmerzen, mit schweren Krankheiten, dass da die Nähe und auch die emotionale Nähe ein ganz wichtiger Faktor ist. Und was gibt Schöneres, als in schweren Stunden auch der Leichtigkeit, den Humor auch wieder mehr Raum zu geben. Am Anfang habe ich gedacht, das passt nicht zusammen. Weil Das sind leidende, kranke Menschen, die haben wahrscheinlich etwas Wichtigeres zu tun, als darüber zu lachen oder über Situationen humorig zu agieren. Und dann habe ich mit den Patienten gesprochen und die haben gesagt, ja genau das brauchen wir. Wir brauchen wieder gerade in diesen schweren Situationen Menschen, die uns Kraft geben und die vielleicht uns ablenken, die uns neue Perspektiven geben, die über sich selbst lachen. Was gibt es Schöneres als Menschen, die die schönste und wichtigste Turnübung der Welt beherrschen, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Und je höher eine Hierarchie ist oder ein Status ist, desto spannender ist es. Denn wenn ich ins Kabarett gehe oder in einen Zirkus oder in einen Stand-up-Comedy, dann erwarte ich, dass die Vorführenden lustig sind. Aber wenn ich in eine Bank gehe, ins Krankenhaus gehe, in einem Rechtsanwalt arbeite und der ist fachlich kompetent, das ist die Voraussetzung, weil Humor ist für mich nie eine Art von Kompetenz, aber der ist nicht nur fachlich kompetent, sondern der hat einen Witz, einen, wie wir in Österreich sagen, einen Schmäh, einen Charme, dann formt dieser Mensch eine ganz andere Dimension, nämlich eine, ich sage, menschliche, persönliche, außergewöhnliche. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir diese Chance nutzen, diese Kraft mehr einzusetzen.
Finde ich toll. Ich hatte das Wort Tiefe auf der Zunge, als du gerade nach der Formulierung gesucht hast. Das verleiht einem Experten, der in seinem Fachgebiet wirklich gut unterwegs ist, noch eine besondere Tiefe, wenn er in der Lage ist, das so zu verpacken, dass andere Menschen Spaß daran haben. Na, wenn du an den Rechtsanwalt denkst, der hat jetzt vielleicht nicht unbedingt ein besonderes Thema, was jetzt so richtig sexy ist, aber wenn er das toll verpackt und die Leute Spaß daran haben, ihm zuzuhören, dann ist das eben was anderes als ein Fachvortrag. Ne?
Genau, es gibt eine wunderschöne Formulierung, wenn man nicht mag, dann hört man dir zu. Ja. Das ist egal, wo ich Informationen transportiere, sei es in der Medizin, Therapienvorschlag oder Menschen auch über das Unausweichliche informieren muss, wenn sie schwer krank sind, wenn sie eine Krebserkrankung haben. Aber auch wenn ich wenn es um Thema von Sicherheit geht, bei Banken eben oder mit den Anwälten, Versicherungen, dass ich mir denke, ja, das eine schließt das andere nicht aus.
Genau.
Ich kann sie voll fachlich Botschaften transportieren, aber ihnen manchmal auch durch Humor die Schwere nehmen. Und darum geht es ja. Mhm.
Wann hast du das für dich entdeckt, dass du da eine Affinität zum Thema hast oder vielleicht sogar die Talentauswahl, die Gene oder wie auch immer man das nennt, dass du sagst, das ist mein Thema, das ist... Hast du früher Leute zum Lachen gebracht oder wie ist das entstanden?
Ja, also ich glaube, man muss nicht zum Humor geboren sein, aber es erleichtert die Sache ungemein. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man erkennt, wie gut Humor einem selber tut. Ja. Und ich hatte eine nicht so leichte Kindheit, meine Eltern sind relativ früh verstorben. Hatte den jüngeren Bruder, habe ich jetzt immer noch, nur jetzt hat er sich ein bisschen verschoben von dieses Zählung, aber das ist beide schon ziemlich erwachsen. Wobei, ganz erwachsen glaube ich, werde ich nie, aber ich bin so in der Spätpubertät, glaube ich, von der Entwicklung her, was meine Sache betrifft. Nein, im Ernst, ich glaube einfach, dass der Humor mir gezeigt hat, dass ich zwei Chancen gehabt habe, entweder zu verzweifeln, zu resignieren, mein Leben wäre bestimmt anders verlaufen, als wie es jetzt verlaufen ist, dass ich sehr stolz bin und dankbar und demütig. Okay. Ich habe gesehen, wenn man manche Dinge auch mal leicht nehmen kann, weil die Perspektive zu wechseln und zu sagen, man steckt in dieser Krise jetzt drin für mich, zweifle ich dran, scheitere ich dran oder hole ich mir das Positive heraus. Also ich bin ein Mensch, der dadurch gelernt hat, positiv zu denken und das Positive im Negativen zu sehen. Ich glaube, das ist die Basis, wenn man das mal kann, dann hat auch Humor auch Platz. Wenn ich Humor nur einsetze, um Negatives zu verstärken, als Beispiel Sarkasmus, dann ist das definitiv, aber dann tue ich mir nichts Gutes und dem anderen, der diesen Sarkasmus zu ertragen hat. Also immer zu schauen, geht es mir gut dabei, wenn es anderen gut geht, oder wie kann ich schauen, dass es anderen gut geht durch mein Verhalten.
Ja.
Dann entsteht irrsinnige Kraft, die sich gegenseitig potenziert und auch etwas sehr Egoistisches. Denn wenn ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich eine gute Laune habe. Also, und wenn ich merke, wie die Menschen auf meine gute Laune reagieren, geht es mir gut. Also im Grunde genommen ist gute Laune zu haben ein extrem egomanischer, egozentrischer, eine exzentrische Tat.
Absolut.
Ich glaube, wenn man auf den Weg lernt, dass man mit Humor, mit Leichtigkeit, mit Frohsinn, mit positiver Stimmung wesentlich weiterkommt, dann wird man irgendwann süchtig danach. Und dann denkt man sich, so ist es bei mir gewesen, was ist prinzipiell, warum ist was lustig und wo braucht es wenig Humor? Also im Zweifel nein, ne? Aber wie prinzipiell? Was kann ich machen, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe? Wie kann ich meine Patienten aufhalten? Wie kann ich Fashion Videos näher kennenlernen und nicht humorvoll bin? Ja? Also Humor hat so viele Bildungsstellen. Ja? Man merkt, denke ich, nichts, wo man Humor nicht einsetzen kann. Es braucht ein Fingerspitzengefühl, es braucht Sensibilität und es braucht auch Mut. Und oft scheitert es an Mut. Mut zum Scheitern, denn es wird nicht alles gelingen. Und am Anfang meiner Karriere, ich habe auch Kabarett gespielt, ich war auf vielen Bühnen als Moderator, als Zauberkünstler, und da habe ich viele Fettnäpfchen betreten, die mich stärker gebracht haben. Manchmal bin ich wie in einer Fritteuse gestanden, weil ich Kampen versendet habe, weil ich die falschen Freunde bei den falschen Menschen gemacht habe. Aber ich habe aus jeder dieser Erfahrungen gelernt. Und diese Erfahrung versuche ich jetzt im Laufe der letzten 10, 15 Jahre an meine Kunden, an meine Klienten, an meine Publikum weiterzugeben.
Einverstanden. Wenn du zurückschaust, nehmen wir gern diese 15 Jahre. Was ist so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, da zehre ich heute noch von? Das ist etwas, was mich geprägt hat, was sagt, das ist mein Weg. Gibt es da etwas?
Also, ja, es gibt mehrere so Vorträge, wo ich gedacht habe, hey, das ist genau das, was ich machen möchte. Wenn man zum Beispiel Kunden hat, die am Anfang sagen, ja, Humor ist ganz nett und machen Sie mal, aber ich glaube nicht dran. Ja. Die in der ersten Reihe sitzen mit verschränkten Armen und 30 Minuten dich anstarren und sich denken, man hört endlich auf. Und die kommen dann rein und sagen, also ich muss gleich sagen, ich war sehr skeptisch, aber was Sie hier bei mir bewegt haben, ich hatte sogar Tränen in den Augen, manchmal Lachtränen, manchmal Freudentränen, manchmal war ich sehr betroffen. Danke. Und wenn man weiß, wie schwer es diesen Führungskräften macht, oder wie schwer es für die ist, solche Formulierungen abzuschließen, so ein Feedback zu geben, dann gibt es Kraft.
Ja.
Und ich erinnere mich auch sehr gerne an meinen allerersten Vortrag, wo ich einfach ohne Dramaturgie, Inszenierung, ohne das, was ich jetzt auf der Bühne, glaube ich, ganz gut mache, einen Vortrag gehalten habe, einfach aus dem Bauch heraus. Bei einer Tagung der jungen Wirtschaft in Österreich in Salzburg war das, kann ich mich genau erinnern. Und das war ein kleiner Saal, da gingen 150 Menschen rein, der ganze Tagung waren 800. Und ich habe begonnen und die Leute haben draußen gehört, hey, das ist lustig, das ist kein Fachvortrag, da passiert was. Und es sind immer mehr Menschen in den Saal reingekommen. Ja? Und ich habe gedacht, das ist Feueralarm oder das ist losgekommen, ob ich alles zu mir. Ich bin so angespannt, weil ich diesen Vortrag jetzt gut halten wollte, aber auch manchmal unsicher war. Und im Hauptsaal war ein renommierter Sportler, der einen Vortrag, die große Kino. Und die Leute sind alle abgewandt und zu mir gekommen. Das Saal war voll, es kam ein Platz, aber es hat in den Saal abgeschwören. Und ich habe mir gedacht, hey, komm, ist irgendwas, ist ein Gewinnspiel oder was ist los? Ja. Und dann gemerkt, was ich da auslöse. Mit einem Vortrag, der lange nicht so perfekt oder so durchdachtbar wird, vielleicht irgendwann mal sein wird. Aber, und dann habe ich mir gedacht, hey, da gibt es ein Thema, dafür brenne ich und anscheinend ist es wichtig für den Menschen. Auslöse, mich noch intensiver zu beschäftigen, mit Schauspielern zu arbeiten, mit Kameramann zu arbeiten und. So. Ja, habe ich Blut geleckt, obwohl, wenn ein Arzt so sagt, ich habe Blut geleckt, ist immer.
Schönes Wortspiel, ja. Geld funktioniert ja auch nicht ohne das Thema Humor. Wir hatten das ja schon im Vorgespräch, dass ich immer liebevoll sage, dass den Menschen beim Blick auf ihren Kontoauszug oft das Lachen vergeht. Und genau das auch vielleicht unser Zusammenhang ist, Menschen zu sagen, nimm dich selbst nicht so allzu ernst. Welche Erlebnisse hast du in Bezug auf Humor und Geld, die du abgespeichert hast?
Also ich glaube, dass dieses berühmte, dass das Geld regiert die Welt,
ja.
Sicher bedingt gelten. Ich glaube, gute Menschen regieren die Welt. Und ich müsste natürlich sagen, Geld ist natürlich wichtig, wenn man keins hat. Ja? Und ich glaube, ein gewisses Maß an Sicherheit, das doch Geld gewährleistet ist, erlaubt einem natürlich die Möglichkeiten, mutig zu sein, manchmal einen anderen Job anzunehmen oder Visionen versuchen umzusetzen. Also eine gewisse Grundversorgung, die aber viel, viel geringer ist, als man das oft glaubt, haben zu müssen, die braucht es. Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, du brauchst, kannst arm sein und kannst die Welt verändern. Ja, geht, aber viel, viel mühsamer und aber mit einem gewissen Maß an finanziellen Rückhalt kann man sehr wohl viel verändern. Und das ist nicht viel, glaube ich. Also ich glaube, die Grundbedürfnisse und hier und da auch etwas zu gönnen, wenn es auch was mit Wohlfühlen zu tun, also mit Genuss zu erzielen, das braucht es. Es gibt auch einen schönen Satz, die Eltern machen dich glücklich, es braucht noch Aktien und Anleitungen. Aber ich glaube, Geld wird überbewertet, ja? Weil es gibt so viele Dinge, die man sich für Geld nicht kaufen kann. Erlebnisse, Augenblicke, wenn man sie kaufen kann, dann sind sie nicht so wertvoll. Ich empfehle auch manchmal, gut, dass du das angesprochen hast, nicht in Produkte zu investieren, wenn ich Geld habe, sondern in Erlebnisse. Also etwas zu schaffen, was man im Kopf und vor allem im Herz abspeichert. Ja? Ja. Dieses Herz, ich bin auch sehr Fan von Herzschlagqualität. Also, dass man sagt, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten auf einer emotionalen Ebene zusammen, auf einer fachlichen Ebene, wichtig ist, dass es das im Gleichklang schlägt. Und mit dem Geld ist es so, ich habe als Jugendlicher, als Kind gelernt, mit sehr wenig Geld auskommen zu müssen. Und im Grunde genommen, mir ist nichts abgegangen. Ich habe halt gewusst, ich habe im Monat, ich weiß nicht, 500 Euro und damit konnte ich die Miete zahlen, meinen Bruder versorgen und ja, es ist nicht ausgegangen. Und wir waren trotzdem im Kino, wir haben trotzdem unsere Freunde getroffen und wenn man sich manchmal überlegt, ja gut, manchmal gibt man das gleiche Geld bei einem Abendessen aus jetzt. Ja? Wenn man jetzt ganz großschulig das Ganze betrachtet. Aber das Essen damals war genauso gut, vielleicht sogar noch lustiger, als wenn man mit Geschäftsfreunden, unter Anführungszeichen Geschäftsfreunden, essen geht. Was ich denke, eigentlich könnte das Geld wieder erleben, das ist besser. Ja. Also ich glaube, ja, aber vielleicht kann man mit Geld Wünsche, Träume erfüllen. Und für mich ist zum Beispiel Geld, weil ich viele E-Mail-Clouds aus Tumblr, die ja mein Herzensprojekt sind, wenn ich mit Geld da etwas Gutes tun kann, dann macht Geld total viel Sinn.
Definitiv. Ich nenne diese Erlebnisse, wie du sie gerade zusammengefasst hast, weißt du noch. Ne? Gerade wenn du auf das Herz zeigst, dass du sagst, so habe ich es auch in meinem Buch beschrieben dazu, dass alles das, was dich wirklich ein Leben lang bewegt, was du, wie du selber auch einen Vortrag wiedergeben kannst, der zig Jahre her ist, dann ist das eben ein weißt du noch, weil du da vielleicht Gänsehaut hattest und sagst, oh, das war ja unglaublich. Das kann ich wie auf Knopfdruck, wie einen Film sofort wiedergeben. Wie ist das bei dir als Kind gewesen, wenn du sagst, ich habe das schnell gelernt, weil du es eben alleine zu tun hattest? Wer hat dir den Umgang mit Geld beigebracht? Gab es irgendwelche Lehrer? Weil die Einstellung, wie du sie heute hast, wie du sie gerade beschrieben hast, die ist ja ein Entwicklungsprozess gegangen. Vielleicht hast du nicht immer so über Geld gedacht wie heute, mit Demut, mit Dankbarkeit. Wer waren deine ersten Lehrer?
Also, ich glaube, meine Eltern, wie gesagt, vor allem meine Mutter, mein Vater, ist sehr, sehr, sehr früh gestorben und meine Mutter, die mir gezeigt hat, dass man, wenn meine Freunde tolle Sachen zu Weihnachten bekommen haben und ich halt wenig, da war immer etwas dabei, was ich mir sehnlichst gewünscht hatte, irgendein kleines Ding. Und das war mal vielleicht irgendwie eine Schallplatte, die man die ganz selten war. Meine Mutter hat es geschafft, mir die zu schenken. Ja? Und es war irgendwie, das war für mich Weihnachten. Das war nicht der Preis, sondern es war das Engagement, der Wert, der in diesem Geschenk steckt. Also nicht die Summe, sondern oder Freunde, die jetzt gebastelt hatten, und wenn ich mir gedacht habe, okay, habe ich bei dem mal damals auf der Party gesehen, der sich daran erinnert, hat sich Gedanken gemacht und habe das gebaut. Das war mir immer viel wichtiger und das habe ich auch übernommen. Also, das ist das erste Mal, dass man mit Geld nicht alles kaufen kann und eher der Wert in diesen Dingen steckt.
Ja.
Das zweite war, dass ich gelernt habe, wahrscheinlich aus der Not heraus, was ein Schilling damals oder umgerechnet jetzt ein Euro eigentlich wert ist, was man mit einem Schilling machen kann. Mhm. Und das entscheiden kann, wenn man nur 10 Schilling hat oder 10 Euro, dass man nicht alles machen kann, dass man Prioritäten setzen muss,
korrekt,
was für mich wichtig ist. Und wenn ich dann noch einen zweiten habe, wie von meinem Bruder, dann musste man evaluieren, was möchte der haben, was möchte ich haben, es wären nicht mehr als 10 Euro. Ja? Mhm. Gebe ich meinem Bruder das, damit er seinen Wunsch erfüllen kann, was ich meine, jetzt will ich mal was haben, oder verzichten wir beide und gönnen uns was anderes, oder willst du Milch kaufen, weil er im Kühlschrank ist keine Milch mehr. Und dann habe ich gelernt, den Wert des Geldes mit den eigenen Bedürfnissen abzuklären. Was jetzt sehr spannend ist, was ich auch so mitbekomme in meinem jetzigen Leben, wo ich wahrscheinlich oder sicher mehr Geld habe wie früher, auch bewusst Dinge mit Geld zu kaufen. Also nicht einfach sagen, ich könnte mir wahrscheinlich das und das ganz cool kaufen, aber nein, ich mache aus dem Prozess. Also ich denke mir, ja, das gehört jetzt. Jetzt schaue ich nochmal fünfmal bei dem Geschäft vorbei, die Uhr gefällt mir toll, aber ja, also ich mache aus einem, wie damals, wenn man sich ein halbes Jahr auf Weihnachten freut und dann noch die Schallplatte, die man gerne hat.
Ja?
Und weil dann der Genuss auch etwas anderes ist. Ja? Die Summe ist genau gleich, die Uhr kostet genauso gleich, wenn ich jetzt kaufen würde oder in 3 Monaten. Aber der Prozess, also das heißt, mit Geld sinnvoll umzugehen und ich glaube auch, dem Geld einen Wert zu geben, der mir wertvoll ist.
Definitiv. Das ist das Interessante, was ich auch in allen Interviews bisher so wahrgenommen habe. Du bestätigst das mir heute im Grunde auch, dass alle Menschen, die durch, ich nenne das mal, schwierige Zeiten gegangen sind, unglaublich gestärkt daraus hervorgehen und heute mit, wo andere Menschen vielleicht sagen würden, das sind ja Lebensweisheiten oder das sind allgemein bekannte Dinge, wenn das aber alle so einsetzen würden, die Menschen, die uns auch zuhören jetzt, ob das ein Du oder ein Sie ist, also Menschen, die wir länger kennen oder noch nicht, wenn das alle so einsetzen würden, hätten wir eben nicht diese Lage da draußen, wie sie vorherrscht. Denn das, was du ansprichst, könnte man ja als normalen Menschenverstand nehmen. Ne? Gib nur das aus, was du hast, entwickle Vorfreude. Da habe ich tatsächlich auch in meinem Buch drüber geschrieben und ein Feedback drauf bekommen, dass Menschen sagen, stimmt, du hast ja recht, diese Sale-Generation, wir gehen jetzt am Wochenende schnell kaufen, weil ist ja 43% runtergesetzt oder 70% bei dem Geschäft. Da fehlt dann eben das, was du beschrieben hast, diese Vorfreude zu sagen, ja, jetzt überlege ich nochmal und wenn ich das morgen immer noch so cool finde wie heute, dann kaufe ich es vielleicht sogar, vielleicht ist dann sogar nochmal doppelt runtergesetzt, weil sie es nicht loswerden oder ne, whatever. Oder wenn das eben ein Wertgegenstand ist, wie du ihn beschreibst, der kostet im halben Jahr noch genau das gleiche, ich habe keine Notwendigkeit, mich zu beeilen. Das ist ein sehr interessanter Prozess, der, glaube ich, immer bedeutsamer wird. Was wir heute gerade besprechen, wird in 5 Jahren vielleicht Geschichte sein, weil es dann keine Scheine mehr gibt. Ich habe heute gerade ein Telefonat geführt mit einem, der mich nach Kryptowährungen gefragt hat und alles, was so online passiert. Und da darf ich auch heute aus heutiger Perspektive sagen, da kann ich mir noch gar keine vernünftige Meinung zu bilden, weil das alles noch in den Kinderschuhen steckt. Für einige ist das ja schon das neue Geld, obwohl das ja PayPal mal von sich in Anspruch genommen hat, das neue Geld zu sein. Für mich ist die immer noch die Haptik das Thema, der Schein in der Hand. Und wie du es beschrieben hast, sehe ich es absolut genauso. Das Geld, vor allem dann, wenn man weiß, wie viel 10 Euro wert sind, eine andere Basis darstellt im Leben. Gerade dann, wenn du sagst, ich bin irgendwo angekommen, verdiene heute ein anderes Geld als früher, dann habe ich aber noch den Bezug dazu.
Ja? Ich glaube, es ist ein Bezug zum Geld zu haben, auch wenn man wirklich gutes Geld damit verdient. Also
genau.
Wenn man sich überlegt, dass man für eine Stunde oder einen Tag ein wirklich volles Honorar bekommt, klar steckt viel Arbeit und Ausbildung und so weiter dahinter, aber wirklich demütig und dankbar zu sein, dass man die Chance hat, so viel Geld für eine Leistung zu bekommen.
Ja? Ganz genau.
Und mit diesem Geld dann aber auch was Sinnvolles zu machen. Einerseits für sich was Sinnvolles, aber auch, und das ist mein Anspruch, ich möchte gerne so viel wie möglich mit meinem Geld, das mag ich theatralisch klingen, Gutes tun. Ja?
Also, überhaupt nicht theatralisch, gar nicht.
Ja, also es soll keine Gewinnweise sein, sondern einfach, wenn ich die Chance habe, weil ich vielleicht in einem richtigen Land geboren worden bin und weil ich vielleicht auch zu Fleiß und Glück da bin, wo ich jetzt bin, dann möchte ich gerne viel weitergeben. Einerseits das, was ich in mir drinnen habe, was in meine Botschaft ist. Auf der anderen Seite, wenn ich damit auch Geld verdiene, auch anderen Menschen damit eine Freude zu machen. Und wenn Geld dazu dient, Freude zu machen, ja, und nicht Waffen zu kaufen, ja, und anderen Menschen keine Freude zu machen, dann kann ich das nur an allen Ecken und Enden unterstützen.
Du hast es schon zweimal angesprochen, es ist ja wie eine Elfmeter-Vorlage. Lass uns doch noch mal ein bisschen detaillierter über die Klinik-Lounge sprechen. Das finde ich so ein tolles Projekt, das ich sehr wohl verstehen kann, dass du es als Herzensprojekt bezeichnest. Ein Teil in meinem Konzept ist ja auch so aufgebaut, ich teile das Geld ja in 7 Teile und empfehle jedem, einen Teil seines Einkommens oder, wenn das eben kein Einkommen gibt, einen Teil seiner Zeit, genau wie du sagst, zugunsten anderer einzusetzen. Und da sind ja viele Leute dann, ich sag mal, auf Ideen angewiesen, weil sie vielleicht nicht selber so kreativ sind, wie vielleicht wir beide und sagen, Mensch, ich könnte dies tun, ich könnte das tun. Und die suchen dann nach Ideen und fragen auch in Seminaren oder in Coachings, ja Andreas, was kann ich denn machen? Ja, ich kann eine Patenschaft übernehmen, ich kann dies tun, ich kann da irgendwo was spenden, ich kann bei so einer Gala mitmachen. Aber das, was du dort machst und was du dort förderst, als auch Mitinitiator, das ist ja eine andere Dimension. Magst du uns da ein bisschen von erzählen?
Ja, wie jede kleine Pflanze beginnt man mit dem Samen.
Na klar.
Der Samen mit der Klinik aus Amerika ist ja mehr oder weniger entstanden. Einerseits durch den bekannten Patch Adams, aber da gab es noch jemanden, der Michael Christensen, der mit seinem Big Apple Circus Anfang der 90er oder späten 80er begonnen hat, mit seinem Zirkus in Spitäler zu gehen. Mit Artisten, mit Clowns, mit Tieren sogar. Und dieser Beitrag hat unser kleines Team damals so inspiriert. Wir waren damals im AKH, größten Krankenhaus Europas, tätig, mit einer lieben Kollegin, die uns da auch unterstützt hat. Und wir haben gesagt, hey, wie cool ist das? Ja? Und wir durften dann in einer Pilotphase im Wiener AKH zu zweit, die Cassie Tanner, eine irische Schauspielerin, eine Wenigkeit aus also Dr. Chaos, das war sie, ich war der Dr. Jux, dieses Projekt starten. Und da gab es sehr viele Zweifel, nach dem Motto, wir haben eh einmal in der Woche ein Kasperle-Theater und es kommt eh die Psychologin und wir machen eh eine Kuchenparty für die Kinder. Also immer so, machen wir eh was, macht sie anders. Und es ist wirklich eine komplette Arbeit, weil man sehr individuell, sehr feinfühlig jedem Kind die Chance gibt, willst du in eine andere Welt kurz eintauchen mit uns? Eine Welt der Fantasie, eine Welt ohne Schmerzen, eine verrückte Welt, wo du alles machen kannst. Oder möchtest du jetzt gerade in dem Gameboy spielen oder möchtest du schlafen? Also es war keine Zwangsbegegnung, das war das Erste.
Okay.
Und das Zweite, dass wir die Medizin, die Ärzte, auf einmal in einem anderen Blickwinkel gesehen haben. Bisschen verrückt, bisschen schräg. Ja. Und wurden sehr beobachtet die ersten 3 Monate. Also schmusen die sich in die Lautstelle, den Betrieb, hat der Sache sehr geholfen, dass ich damals schon 2 Jahre am Schmerz war. Mhm. Also die haben alle gedacht, der wird schon Schlimmes machen, sein Kollege. Ja, damals ist es wichtig.
Denke
und
ich auch.
In der Phase haben alle gesehen, hey, das wird wirklich was. Das Schöne war, was wir natürlich gehofft haben, aber was wir am Anfang nicht gesagt haben, es ging nicht nur den Kindern besser. Es ging den Eltern besser, die dabei waren, die das gesehen haben, wie auf einmal die Kinder wieder gestrahlt haben. Es ging den Ärzten besser. Also man hat mit der Medien alle therapiert und dann ist es Gott sei Dank wie ein Schneeball, der zwar nicht innerhalb von 2-3 Wochen in die Welt gegangen ist, sondern im Laufe der nächsten Jahre, wo wir in einem Russland, wir haben in Deutschland das Ganze vorgestellt, dann auch holländische, belgische Clowns gab es, die sich da Inputs geholt haben. Und auf einmal gab es in jedem großen Staat ein kleines Team, das begonnen hat.
Toll.
Und wenn ich überlege, was daraus geworden ist, und dann sind hier oben Nasen später entstanden, die in Deutschland auch sehr aktiv sind, und ich viele Clowns wird es in Österreich haben, in Deutschland, in der Schweiz. Und wenn man dann zurückdenkt, wenn man alle Ärzte das gemacht hat, dann muss ich ehrlich sagen, dann bin ich extrem stolz. Ja. Einerseits, dass ich der sein durfte, auf der anderen Seite, dass es uns gelungen ist, dieses Projekt diesen 3 Monaten so zu etablieren, dass die Verantwortlichen gesagt haben, ja, das wollen wir.
Mhm.
Und das hat die Möglichkeit gegeben, zu vergrößern und zu expandieren.
Okay. Mal doch mal so ein Bild, damit sich das jemand, der jetzt vielleicht uns beim Autofahren zuhört oder der sagt, bin gerade joggen, wie stelle ich mir das vor? Da ist jetzt so ein Zimmer mit vielleicht 4 Betten, da sind die Kinder drin, der eine hat eine Maske auf und der andere hat das Bein hoch oder sowas. kommt ihr dann da rein und macht dann da mit den Kindern Spiele oder wie stelle ich mir das vor?
Also prinzipiell der erste Gang ist einmal immer in die Schwestern ins Zimmer und man fragt, gibt es irgendjemanden, der momentan gerade belastet ist, weil er gerade eine Chemotherapie bekommen hat, oder haben die Clowns speziell nach uns gefragt oder sagt den Kindern heute wieder nichts. Wir fragen, wie geht es den Kindern individuell, wobei die medizinische Diagnose selten im Vordergrund steht. Also für mich ist es als Arzt was oft interessant, woran leidet das Kind, aber die anderen Clowns, die meistens aus ganz anderen Berufen kamen oder kommen, war das sekundär. Und dann kommen wir ins Zimmer, wir sind auch als Ärzte angezogen, haben einen weißen Mantel, haben eine große Tasche mit halt anderen medizinischen Instrumenten, eine Luftpumpe, mit der man Blutdruck messen kann und dann steht ein Luftballontier und ein paar haben eine Gitarre mit, also man fragt mal, wo man reinkommt und macht mehr oder weniger, spielt eine Visite nach, wie sie Clowns machen würde.
Ja? Ah, okay.
Also, macht auch Untersuchungen, wenn das Kind, ich sage mal, es erlaubt, Untersuchungen im Sinne von, ja, macht mal, zeig mal die Zunge raus, Gott, die ist ja ganz rot, die müssen wir blau anstreichen. Also, wir versuchen immer das Thema und auch den Gesundheitszustand des Kindes natürlich sehr sensibel mit einzubinden. Dann natürlich auch, wenn die Ärzte drinnen sind, die auch gleich ins Wohl zu holen, also mit denen auch Klammer aufzuteilen, ja, oder mit den Eltern, aber immer sehr feinfühlig, manchmal ist es nur, man setzt sich hin und hält dem Kind die Hand. Und wir haben extrem viel berührende Sachen erlebt. Wir haben erlebt, wie die Kinder in der Stunde ihres Todes die Klauennase sich darauf gesetzt haben. Wir haben erlebt, dass Kinder uns gefragt haben, ob sie sich die Lunge transportieren lassen sollen. Das kann ich mich erinnern, als ein 14-jähriger Bursche, der hat eine Erkrankung gehabt, wo die Lunge immer mehr Leistung verloren hat und er konnte darüber leben, indem er eine Lunge bekommt. Und hat uns gefragt, das Clown, dann merkt man, welches Verkrampfung ist, was würdest du machen? Sie haben nicht gewusst, dass ich Arzt bin, sondern ich war der Doktor. Ja. Also man merkt, was da abgeht. Ja. Und wir haben wunderschöne Erlebnisse gehabt auf der Kinderdialyse, die Kinder, die Schläuche zusammengebaut haben, damit sie uns nachspritzen können. Also es war so, wir haben viel über uns ergeben lassen müssen, aber wir haben so viel zurückgekriegt. Ja. Also es war sehr individuell oder ist sehr individuell. Und es gibt auch Situationen, wo man dann sagt, jetzt brauche ich eine Auszeit. Wenn ein Mensch stirbt, das ist immer tragisch. Wenn ein kleiner Mensch stirbt und man sich fragt, warum, was steckt hinter dem Sinn, dann muss man manchmal wirklich tief durchatmen und ist nicht einmal im Licht gestanden und man sagt, jetzt brauche ich mal Ruhe, jetzt brauche ich mal Distanz. Auch für mich als Mediziner, der wahrscheinlich mehr Leid und auch sterbende Menschen gesehen hat, wie anderen Clowns. Ja. Aber das Positive, was dabei steht, das hat so kraftvoll das andere überwogen, dass man gesagt hat, hey, tolle Sache.
Wow. Sehr beeindruckend, eine solche Schilderung, vor allem mit welcher Verantwortung sie belegt ist. Das wird ja wahrscheinlich auch oft unterschätzt, gerade von Eltern. Ja, du kannst jetzt hier ein bisschen Klamauk machen, aber wenn du das so schilderst, dass die Kinder euch natürlich für das Vertrauen entgegenbringen und euch annehmen, dann steckt in einer solchen Beziehung, die da entsteht, natürlich unglaublich viel Verantwortung. Das hört sich sehr spannend an.
Ja, also, ist das wunderschön.
Ja.
Manchmal auch.
Ja, das glaube ich. Bist du heute damit noch selber aktiv unterwegs oder hast du das quasi abgestellt?
Also ich würde noch gerne hier und da, aber ich habe keine Zeit mehr, weil es muss eine kontinuierliche Tätigkeit sein. Aber ich bin sehr mit dem Clownsverein, mit dem Verein Klinik Clowns verbunden. Jetzt in Kürze gibt es ein Training mit den Clowns, die ich verleite und bin mit den Vorständen sehr im Austausch. Also und spende halt viel durch meine Vorträge und meine Bücher und so weiter. So.
Schön.
Klinik Clowns sind immer Klinik Clowns.
Ja, das glaube ich. Wenn wir das jetzt überleiten auf unsere Zuhörer, Zuschauer, das wird ja auch wieder bei YouTube der Fall sein, was wären so typische Tipps für dich an jemanden, der sagt, ich möchte ja so ein bisschen witzig oder ein bisschen Humor, ganz allgemein gesagt, mehr in mein Leben bringen, tatsächlich mich selber weniger ernst nehmen, nicht mehr so tiefgründig sein, sondern auch einfach mal sagen, ja gut, dann ist das mal so, nehmen wir das mal so hin. Was kann jemand tun, um so ein bisschen mehr Leichtigkeit in sein Leben zu bringen? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich glaube mal, was kann passieren, wenn ich irgendwas Lustiges erzähle und das lacht niemand? Wäre ich dann sterbe ich oder werde ich aus der Firma geworfen oder nein, passiert nicht. Ja? Mhm. Also im Grunde, es kann nicht passieren, außer dass ich mir denke, okay, der Witz war vielleicht nicht gut. Oder ich muss es anders erzählen. Oder die Zielgruppe war anders. Also dieses Mut zum Scheitern, Scheitern okay. zu haben, kann gut. Es kann nichts passieren. Mhm. Es kann passieren. Ich werde jetzt nicht zum Chef hingehen und ihn auf die Nase drücken, dann das werde ich nicht machen. Aber ich glaube, zu wissen, worüber mache ich selbst gerne. Also was ja. macht mich froh, worüber kann ich schmunzeln. Das ist meistens eine gute Basis, weil das sind die Dinge, die ich auch gerne weitererzähle. Und da sollte man, glaube ich, achten, ist der Humor auf Kosten anderer, dann würde ich ihn deutlich reduzieren oder sogar lassen. Also miteinander machen ja, übereinander nein. Mhm. Ist er sortierend, geht er gegen Randgruppen, ich meine Ausländer, ich meine Homosexuelle und so weiter. Also all das würde ich nicht machen. Also da würde ich wirklich mich absolut davon distanzieren. Aber mal zu schauen, was finde ich lustig, warum finde ich lustig. Und dann ist es meistens sehr schön, wenn man so Gruppen zusammensteht mit Freunden, wo eigentlich nicht viel passieren kann. Durchaus auch mal eine kleine Panne von sich zu erzählen. Das, was du vorher gesagt hast, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und ich bin überzeugt, jeder Mensch hat kleine Operas, kleine Pannen, mit denen passiert ist. Ich habe tausende mittlerweile und ich teile sie immer gerne, weil was passiert, wenn ich eine Geschichte erzähle, wo ich nicht perfekt war, wo ich nicht der Superhero war. Ja? Ich habe unbedingt den Leuten erzählt, ich bin in Schweiz auf einer Bühne gestanden, da ist mir der Gürtel gerissen, bei einem neuen Anzug, die Hose ist mir langsam runtergerutscht. Ich wollte es retten und es ist mir in der Mitte der Schild aufgerissen. Also ich stand mit einem kaputten Gürtel und einer zerrissenen Hose. Ich habe so als Einziger gemerkt, dass auf einer Bühne dort unten saßen 200 Banker im Smoking. Also, super. Ja, ich erzähle das in einer großen Begeisterung, weil ich gesagt habe, ich habe es auch gelöst, ich glaube, ich sterbe auf dieser Bühne. Ja? Und so kann man das erzählt, ja? Das gibt den anderen die Möglichkeit, die ein bisschen schau sehen, zu sagen, ach ja, du, da ist mir auch was passiert, das muss ich auch erzählen. Das heißt, dass man, genau. indem man von etwas erzählt, was Lustiges, was Schräges, was Verrücktes, den anderen die Chance gibt, es auch zu tun. Und nächstes Mal fängt der andere an. Das heißt, man merkt, man hat so ein System, wo man üben kann.
Du öffnest eine Tür.
Ja. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt dazu. Ja. Und auch entscheiden, wenn ich das Gefühl habe, auf seinen Bauch zu hören. Unser Bauch ist immer viel schneller als unser Kopf. Ja? Wenn ich mir denke, wenn ich das jetzt erzähle, passt das? Ich glaube nicht, im Zweifel nein. Also auch mal Dinge, die noch so lustig sind, nicht zu erzählen, wenn man das Gefühl hat, das passt jetzt nicht. Mhm. Die Idee, die ich gehen möchte, ist ausprobieren. Erzählen, machen, tun. Je mehr Geschichten wir erzählen, desto mehr schleift sich die Geschichte ein, wird kürzer, wird prägnanter, wird lustiger. Ne? Es gibt ja Menschen, die drehen Geschichten im Kreis, das ist mehr andere. Ne? Und man sagt, hallo, hat die Geschichte auch nicht Freund? Oder ja, da gehe ich hingegangen und da habe ich ihn getroffen und der hat dann gesagt, nein, nicht was anderes. Also was man auch immer denkt, bitte, wann wird es lustig?
Ja.
Und durch das merkt man, was braucht die Geschichte und was ist beide, was ich vergessen habe. Ja? Wenn ich auf der Bühne eine Stunde Zeit habe, dann kann ich nicht 50 Geschichten erzählen, wenn jede Geschichte 5 Minuten dauert. Ja? Sondern das muss einfach so funktionieren. Diese Übung holt man sich aus dem täglichen Tun.
Mhm.
Und auch, ich komme noch als letzten Tipp, vielleicht, dass ich schneller erzählen können kann, sensibel zu sein, weil die Pointen liegen auf der Straße. Da ist ein lustiges Foto, also ich fotografiere viel, ich höre viel, ich baue mir aus zwei Geschichten eine neue Geschichte. Darf ich ein Beispiel erzählen?
Bitte, ja, unbedingt.
Ja. Wir haben bei uns im Garten einen Pool, der sehr, mit sehr viel Chlor versetzt war. Und meine Schwägerin schwimmt im Pool, ein wunderschöner Sommertag, und sagt dann zu mir, du, der Pool, der ist ziemlich chlorreich. Und ich denke mir, okay, bin rausgegangen am Computer und habe mein Facebook-Profil Arzt des Vertrauens geboten. Schrieb Philipp, den Meister blicken auf einen Vorgang zurück. Ja. Ja. Also, ich nehme einen Freund, ich sehe was, ich höre was und denke mir, das ist doch nicht lustig, aber mit einer Kombination wird es lustig. Also, ich versuche, Dinge, die zusammenpassen, vielleicht auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen und dadurch was anderes zu schaffen. Und das macht irrsinnig viel Spaß.
Ja, das hört sich gut an. Und wie du das beschreibst, während du sowas erzählst, geht dann dem Zuhörer, dem Zuschauer dann auch durch den Kopf. Stimmt, da habe ich auch eine Geschichte zu, da fällt mir auch etwas ein. Ja?
Genau. Also,
genau, mit Beispielen. So ähnlich, als wenn jemand einen Witz erzählt, während der den erzählt, fällt dir auch einer ein. Das ist ja auch bei vielen verbreitet. Wo ich das gerade anspreche, Witze, würdest du sagen, es gibt Witze, die ich sag bewusst jetzt mal Mann, die man nicht erzählt? Also es gibt ja viele, wo du sagst, die sind flach. Mein Vater fand früher zum Beispiel die Karlauer ganz toll, diese ganz kurzen, prägnanten Dinger, wo viele sagen, boah, die sind so flach, die sind so abgegriffen. Würdest du sagen, es gibt Grenzen im Humor, wo man einfach sagt, nee, das ist jetzt, das lass lieber?
Also gibt es auf jeden Fall eben dort, wo der Humor beginnt, andere Menschen zu verletzen.
Ja. Ja. Ja.
Da, wenn ich mir Comedians anschaue, muss ich sagen, da gibt es bei nicht so wenigen Grenzen, die aufbringen werden. Ja. Und das finde ich schade, wenn man auch mit Sarkasmus, mit bösen, wirklich bösen Freunden Publikum bekommt. Tatsache ist, viele Leute stehen drauf, ja, wenn man sich denkt, was wie manche Comedians Stadien fühlen. Mit Toten und so weiter, dann muss ich sagen, das ist nicht meins. Ja. Aber ich lasse jeden in mir gelten, was auch immer, das ist nicht meins. Ich glaube, intelligenter Humor, Wortspielereien, weil wir ein bisschen nachdenken müssen, die können auch manchmal ein bisschen böse sein. Aber ich sage mal, immer über den wir lachen können, das ist eine Person, das bin ich selbst.
Absolut. Ja.
Sag den Leuten immer, lachen sie so viel sie können, wenn sie selbst brauchen, die anderen nicht tun. Ja? Also wenn ich über mich selbst lachen kann, dann gebe ich den anderen die Erlaubnis auch, über sich selbst zu lachen. Von den Freunden her, es braucht manchmal ein bisschen Schärfe, um Finger in die Wunden zu legen. Mhm. Aber das Schöne ist, das auch ein bisschen einzubetten, so wie die Sandwich-Technik in der Kommunikation funktioniert. Gute Geschichte, böse Geschichte, gute Geschichte. Dann ist es ein Wartebausch und dann wird die böse Geschichte, die böse Geschichte mal zwar wahrgenommen, aber durch die anderen ein bisschen gesoftet und trotzdem geht der Inhalt hinein. Und ich habe zum Beispiel eine eigene Geschichte, wo es darum geht, den Menschen zu sagen, wart nicht auf die zweite Lebenshälfte, humorvoll zu sein, wenn wir wissen, wie man die zweite Lebenshälfte beginnt. Und ich kenne bestimmt diesen berühmten Satz, den wir spätestens am ersten Schultag gehört haben. Heute beginnt der Ernst des Lebens. Mhm. Und es ist schlimm, einem jungen Menschen zu sagen, heute beginnt der Ernst des Lebens. Und meine Freunde, die Vortrag ist, ich werde dann sagen, als Arzt, wann der Ernst des Lebens beginnt. Der beginnt dann, wenn sie 87 sind, auf der Intensivstation liegen und ihr Bett wird gebaut. Dann beginnt der Ernst des Lebens. Das ist eine böse Freude, die so auf dem Saal sich durch und dann lachen alle und sind trotzdem bedrückt, weil sie erkennen.
Einmal schlucken. Ja.
Ich habe noch viel Zeit, bis das passiert, wo der erste Lebens beginnt. Also, sowas fraktioniert wirklich gut einzusetzen und die Leute dann durch meine Freunde aufgerückt werden, das ist total legitim, wenn man sich aber nur dadurch definiert. Ja? Und manchmal kann man auch ein Kalauer, wenn es ein Kalauer ist, zum richtigen Zeitpunkt gesetzt, wenn man, da gibt es geniale Menschen, die das können, dann denke ich mir, wow, der passt super und dazu mit der Intelligenz. Also ich glaube, Humor hat was mit Intelligenz zu tun. Mhm. Das sagt man. Ich jetzt, weil ich bin ein Arzt. Man merkt schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und dann gibt es so viele Möglichkeiten, Humor einzusetzen. Jeder muss den eigenen finden, das glaube ich auch. Ne?
Ja.
Aber Techniken kann man lernen, Dreierregeln, man sagt in Deutschland, in Österreich, ein Schweizer, man sagt nicht in Deutschland, Holländer, ein Schweizer, ein Skandinavier, sondern so ein paar Tricks kann man natürlich lernen. Und was Timing ist, außen sehen, dass das Haus nicht klein sein dürfen und so weiter.
Wir werden ein paar Links entsprechend teilen, auch Buchempfehlungen von dir oder andere Ideen, die du hast, schreibe ich in die Shownotes gerne mit rein, dass Menschen sagen, Mensch, das kann ich jetzt so schnell gar nicht alles behalten. Die Dreierregel, wie war das, wie geht das noch? Kommt eine Frau zum Arzt oder so, ne? Diese typischen Geschichten. Also ich habe auch vorher überlegt, bevor ich dich anrief, machen wir jetzt dann ein Witze-Interview draus, aber das fand ich dann eben auch zu flach. Ne? Also so nach dem Motto, das Bett und unser Bankkonto hat was Gemeinsames, beides frisch überzogen, ne? Das hat ja diesen Charakter, wo du sagst, ja, das ist einen Moment lang witzig, aber im zweiten Moment sagst du, ja, okay, vielleicht doch nicht so sehr. Also das, was du ansprichst, das finde ich sehr, sehr charmant an der Stelle, muss ich sagen, ist der Tiefgang. Ein Humor, der bleibt, würde ich das nennen, den du mit nach Hause nimmst, auf dem Weg nach Hause nochmal drüber nachdenkst und sagst, meine Güte, der hat mich zwar zum Lachen gebracht, aber jetzt bringt er mich zum Nachdenken. Und das finde ich, ja, das finde ich sehr charmant.
Das ist mir auch wirklich sehr witzig, auch bei der Zusammenstellung von einem Vortrag. Ja? Mhm. Also immer Humortüren zu öffnen, wo ich den Leuten zeige, da kannst du das durchgehen. Das kann manchmal mühsam sein, aber ich zeige dir, da ist die Reise noch nicht zu Ende nach diesen einen Stunden Impulsvortrag. Ja? Mhm. Gibt es viel Potenzial für dich und ich habe dir gezeigt, du kannst aus einem riesengroßen Repertoire wählen, wie du deinen Humor in deinem Bereich, in deinem Beruf einsetzt. Und um auf dein Thema nochmal zurückzukommen, humorvolle Menschen verdienen auch mehr Geld, weil die Erfolgsleiter nach oben steigen. Ja? Also im Grunde genommen ist das auch ein Erfolgstool, ja? Weil humorvolle Menschen bekommen die schöneren Partner, Partnerinnen, humorvolle Menschen werden mehr eingeladen in Netzwerkveranstaltungen. Also das ist schon nur, es muss ehrlich sein und authentisch.
Korrekt.
Wenn man Humor als Skill einsetzt und sagt, okay, was sind meine Führungskompetenzen? Okay, ich habe jetzt da, also Verkaufskompetenz habe ich jetzt. Humor brauche ich noch. Okay, ich brauche meine 10 guten Witze. Okay, Humor kann ich jetzt. Dann wird es doof, dann wird es
gefährlich
und klar.
Logischerweise. Also die Kombination Humor und Geld hat tatsächlich auch eine Menge damit zu tun, welche persönliche Einstellung ich habe. Das ist das, was du gerade auch für mich beschrieben hast. Die Überleitung zu Geld ist, dass die persönliche Einstellung das Entscheidende ist und dazu gehört unbedingt der Humor dazu, dass ich mir bewusst werde, wer ich tatsächlich bin und egal in welchem Beruf ich nun tätig bin, ob ich nun, wie du sagst, Freiberufler bin oder Unternehmer oder angestellt, wenn ich mit dem, was ich tue, happy bin und da drin aufgehe und das auch noch mit Humor nehme, was ich da alles tue und auch wenn mal ein Fehler passiert, wie du sagst, Mut zum Risiko oder Mut zur Lücke zu haben, zu sagen, ja, okay, shit happens, das ist nun mal passiert, das nehme ich aber lustig auf und sage, was kann ich daraus lernen, dann ist das genau das, was du beschreibst, diese Menschen haben mehr Erfolg, vor allem erstmal für sich und irgendwann natürlich auch sichtbar auf dem Konto. Ich hätte noch drei Fragen an dich, wobei meine Zuhörer, Zuschauer kennen das schon, das sind nicht wirklich Fragen, sondern es sind drei Sätze, die ich dich bitten würde zu beenden, um so ein bisschen auch zu erfahren, wie du mit diesem Thema für dich persönlich umgehst. Das eine rührt aus meiner Comic-Serie, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du sie dir angesehen hast. Ich nenne das ja Humoration. Das heißt, ich möchte den Menschen ja auf diese Weise beibringen, in Anführungszeichen beibringen, dass das Denken, was sie über Geld heute vielleicht mit sich herumtragen, nicht wirklich förderlich ist, nicht wirklich hilfreich ist. Und in dem Moment beginnt der Satz dann mit Geld ist. Und deswegen die Frage an dich, was ist Geld für dich persönlich? Geld ist für mich persönlich?
Die Möglichkeit, mir und anderen Menschen besondere Dinge zu schenken.
Ein sehr schöner Satz, lassen wir so stehen. Die richtige Einstellung zu Geld ist?
Die richtige Einstellung zu Geld ist, es zu schätzen, aber nicht sein Leben nach dem Streben nach Geld auszurichten.
Wunderbar. Der dritte, der praktische Umgang mit Geld ist für mich?
Immer wieder eine neue Herausforderung, weil ich manchmal mit Geld nicht richtig umgehen kann, wenn ich von einer Idee überzeugt bin und zu euphorisch in ein Projekt investiere.
Ja, okay.
Und wenn das Geld im Augenblick da ist, dann ist es bald weg.
Verstehe. Ich habe es förmlich vor mir gesehen, während du es gesagt hast. Ehrlich, bist du Barzahler oder bist du Kartenzahler?
Ich bin beides. Also
beides.
Ich hauptsächlich, dass ich Zahler sein kann, ja. Aber ich glaube auch, dass für mich Geld als haptisches Ding, was du vorher gesagt hast, sehr wichtig ist. Also Alles, was so nicht greifbar ist, das ist immer so. Das ist dann total lustig, es sind so, die Menschen glauben dir das wahr, wenn du sagst, im All, diese Sterne, die du siehst, die sind erloschen, die sind, das Licht braucht total, das glauben die Menschen, aber wenn du dann sagst, die Parkbank ist frisch gestrichen, dann tauchen sie auf. Ach, stimmt, ja. Also, das hat schon, das wirklich beibehalten und sagst, ja, ich habe das.
Ja. Es geht ja schon damit los, dass viele Scheine gar nicht mehr im Umlauf sind und dass du tatsächlich, wenn du den 100-Euro-Schein, nehmen wir den mal als Beispiel, den grünen, für die Menschen, die sich da nicht mehr dran erinnern können, den grünen, wenn ich den auf den Tisch lege, dann habe ich einen anderen Bezug dazu, was ich dort gerade kaufe, in was ich dort investiere, als wenn ich die Karte hinlege und sage, buchen Sie bitte ab. Das ist anders. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. In meinen Coachings, auch in den Seminaren und Vorträgen, ist es meistens, ich will nicht sagen immer, aber meistens auch ein Thema, dass die Menschen mich danach dann nach den Kindern fragen. Wie gehe ich denn, weil du hast es mit dem Krankenhaus angesprochen, wie bringe ich denn meinem Kind das jetzt vernünftig bei? Und da kann man auch kein langes Buch drüber schreiben, oder muss ich eigentlich auch gar nicht, obwohl ich gerade drüber nachdenke, ein solches zu tun. Aber der wichtigste Rat für Eltern an der Stelle ist tatsächlich, es vorleben. Das ist die einfachste Form. Wenn ich das meinem Kind nicht vorlebe, was ich von ihm erwarte, dann brauche ich mich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Und das beginnt natürlich auch bei Geld. Und wenn ich mir dann anschaue, wie einige Eltern mit ihrem eigenen Geld umgehen und sich später wundern, dass die Tochter das Konto überzogen hat, das habe ich gerade schon erlebt in einem Seminar, dass mir dann ein Jugendlicher in der Pause beichtet, er hätte dann so schon sein Konto überreizt. Obwohl er eigentlich noch gar keinen Dispo haben dürfte, das ist schockierend. Ne? Und da blicke ich dann weniger auf den Jugendlichen, als vielmehr dann auf das, was um ihn herum passiert. Und habe ihm natürlich gesagt, die Verantwortung liegt jetzt mittlerweile bei dir. Du kannst jetzt schlecht sagen, ich habe nur Schulden, weil meine Eltern es nicht geschafft haben, mir das vernünftig beizubringen. Irgendwann übernimmst du selbst die Verantwortung. Aber das Prinzip ist das gleiche, dass die Botschaft um mich herum in Anführungszeichen lauert. Und Eltern, die das mal mitbekommen, die sitzen dann so ähnlich wie du da und sagen, ja, stimmt, der spricht von mir. Das ist spannend. Ja, absolut.
Ja. Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil du es angesprochen hast, den Kindern auch zu zeigen, dass das Geld eben nicht auf den Drucker kommt.
Ja.
Was man sieht, sondern dass man aber in gewisser Alter auch eine Leistung erbringen muss, damit das Geld aus dem Drucker kommt. Ja? Und je mehr Leistung ich habe, jetzt nicht, dass ich die Kinder dazu so, verdonnern möchte, dass das Auto waschen wird, sie wirklich ist. Also, ja? Aber dass ich einfach sehe, okay, wenn ich da was tue, dann kann ich mir vielleicht mehr leisten. Und nicht so warten, okay, ich kriege eh alles und wenn es Drucker dann überzieht das Konto, dann sie ist eh nicht da oder auch da, ich weiß es nicht, aber ich mache das mal. Ja. Also, dass das hintersteckt. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass die Kinder das wirklich verstehen.
Ja. Oder wer eben keine Lust zum Autowaschen hat, der soll ein YouTube-Video hochladen: How to clean the car perfectly. Und dann verliert er vielleicht damit Geld. Jeder, wie er meint. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das würde ich den Zuschauern, Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben zum Stichwort: Wie bringe ich Humor in mein Leben?
Ja, ich würde die Sache einfach, Humor ist so schön, wenn ich mir endlich einmal erlaube, ihn einzusetzen. Wenn ich dort, wo ich jammere, wo ich negativ bin, vielleicht mir ein Lächeln abbringe. Es hat sich noch nie mehr zu Tode gefreut. Es hat noch nie mehr beim Lachen einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Und was ich weiß, unser Leben ist wirklich beschränkt. Es ist endlich. Und am Sterbebett dann zu fragen, warum habe ich nicht mehr gelacht? Warum habe ich nicht mehr Freude gehabt? Dann muss ich sagen, ist es wirklich zu spät. Jeden Augenblick zu genießen, wenn es regnet, ich zitiere so gerne den Karl Valentin, der mal gesagt hat, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und diese Botschaften zu schauen, warum muss ich mich jetzt ärgern, gibt es nicht etwas, woran ich mich erfreuen kann, wo ich lachen kann, wo ich lächeln kann. Und dieses Lächeln weiterzugeben, das fällt, das sage ich aus meiner wirklich langen Erfahrung, das fällt auf fruchtbaren Boden.
Definitiv.
Und wir haben es uns verdient, fröhlich zu sein.
Das war der Humorbotschafter aus dem schönen Wien, im schönen Österreich. Herrlich. Ich danke dir für deine Zeit. Großartig, dieses Interview. Viele tolle Tipps. Ich werde sie alle nochmal runterschreiben. Die ganzen Links, wie gesagt, werden im Podcast-Interview mit dabei sein. Und ich freue mich, dass du diese Botschaft in die Welt trägst. Ich werde meinen Teil dazu beitragen.
Danke dir und gesund bleiben. Weil ohne Gesundheit sind ein bisschen schwierig.
Absolut. Liebe Grüße nach Österreich und bis bald.
Danke.
Ciao.
Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Enrico Brenn.